Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei!
Die heutige Folge wurde sich tatsächlich mal wieder gewünscht und zwar der lieben Caro.
Grüße an dich, Caro. Diese Folge ist basierend auf deinem Wunsch entstanden.
Ich bin mir sicher, dass viele andere von euch diesen Wunsch vielleicht auch schon mal hatten, also schon mal meinten, vielleicht wäre der Fall ganz cool. Der ist nämlich tatsächlich ziemlich bekannt, finde ich. Also ich habe im Vorfeld von dieser Folge ab und zu mal mit so ein paar Bekannten von mir gesprochen, woran ich gerade so arbeite, recherchiere. Und tatsächlich mehr als sonst kam die Antwort, oh, den Namen habe ich schon mal gehört. Und man muss dazu sagen, mein Umfeld, abgesehen von Babsi, hat mit True Crime so gar nichts am Hut. Obwohl, doch. Meine Mutter vielleicht noch. Guckt sie halt alles an, was auf Netflix läuft. Aber sonst eigentlich nicht so wirklich.
Das finde ich höchst interessant, denn ich hatte von dem Fall tatsächlich noch nicht gehört.
Echt?
Mhm.
Ach krass, ich hab vor Jahren schon davon gehört. Ich meine, auch in einem Podcast als erstes. Ich weiß nicht mehr in welchem, aber...
Ich weiß nicht, vielleicht sagt mir auch einfach nur der Name nichts, denn... So wie beim letzten Mal mit der letzten Folge ist in dieser Folge so, dass Maxi die Folge vorbereitet hat. Maxi hat den Fall vorbereitet und ich tappe wie ihr oder wie ihr vielleicht auch nicht, aber ich tappe auf jeden Fall im Dunkeln.
Bevor wir jetzt hier mit dem Fall anfangen, habe ich zwei kleine Ankündigungen, sowohl für euch Hörer als auch für die liebe Barbara. Zum einen werde ich den Fall vorlesen. Ich möchte warnen vor eventuellen Stimmbrüchen. Das hört sich an, als wäre ich ein pubertierender Junge. Ich möchte warnen vor eventuellen Stimmbrüchen im Sinne von, bin leicht erkältet und ich wurde heute schon von zwei Patienten ausgelacht, weil meine Stimme mitten im Gespräch so hoch runtergegangen ist. Vielleicht muss ich mich manchmal ein bisschen räuspern, aber ihr seht's mir nach, ne? Zweitens geht es heute um einen Fall, bei dem bis zum Ende nicht so ganz hundertprozentig klar ist, was eigentlich passiert ist. Es gibt viele verschiedene Quellen, die aber irgendwie alle nicht so richtig vollständig wirken. Und dementsprechend habe ich diesen Fall so zusammengestellt, dass er möglichst schlüssig ist, dass ich möglichst viele Informationen darin einbauen kann. Es kann aber natürlich sein, dass ihr vielleicht andere Informationen gehört habt oder dass irgendwie Quellen findet, wo nochmal zusätzlich was anderes beschrieben wurde. Es ist eben bei diesem Fall so, dass es viel Verschiedenes gibt und von daher, ich habe mein Bestes getan und ich hoffe, dass dennoch der Inhalt grob gut rüberkommt und ich denke, das habe ich ganz gut hinbekommen. Für diejenigen, die es jetzt bisher noch nicht im Titel gelesen haben, es geht heute um den Fall Tennessee Eisenberg. In Regensburg geht am 6.5.2009 ein Notruf über die Nummer 110 ein. Am Telefon ist ein junger Mann, 26 Jahre alt. Er berichtet von seinem Mitbewohner, der ihn mit einem Messer in deren Wohnung bedroht habe. Er würde dort Amok laufen, befinde sich in einem Blutrausch. Er selbst sei in Sicherheit, sei in ein Sonnenstudio auf der gegenüberliegenden Straßenseite geflüchtet. Sofort machen sich mehrere Streifen auf den Weg zum Einsatzort. 8 Beamte, darunter 2 Zivilfahnder, kommen kurze Zeit später in der Schwandorfer Straße 11 in Regensburg an. Sie klingeln, doch als in der Wohnung im ersten Stock niemand aufmacht, drücken sie die Tür mit Gewalt auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Als die Tür aufgeht, stehen sie einem jungen Mann in Unterwäsche gegenüber. Er hält ein Messer in der rechten Hand, wirkt orientierungs- und hilflos. Einer der Polizisten geht auf ihn zu, versetzt ihm einen Hieb mit dem Schlagstock, in der Hoffnung, der fremde Mann würde damit das Messer fallen lassen. Leider trifft er statt dem rechten nur den linken Arm und der Mann mit dem Messer zeigt sich davon gänzlich unbeeindruckt. Bedrohlich geht er auf den Beamten zu, sein junges Gesicht wirkt angespannt. Die Beamten werden zunehmend unruhiger, als sich das Messer mit dem Mann immer weiter in ihre Richtung bewegt. Mehrfach wird er aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Statt der Anweisung Folge zu leisten, lacht er und ruft den Polizisten zu: Erschießt mich doch. Dann erschießt's mich halt. Immer weiter geht er auf die Beamten zu, drängt sie im Treppenhaus immer weiter hinunter, bis die Polizisten voneinander getrennt werden und einer von ihnen eingekeilt und dem jungen Mann auf einmal so nahe ist, dass dieser nur mit dem Messer ausholen müsste, um ihn zu verletzen. Es ist dieser Moment, als die ersten Schüsse fallen. Mindestens 7 Schüsse treffen ihn in den Rücken. Insgesamt sind es 12 Schüsse, die seinen Körper treffen. Nur die letzten 4 davon sind lebensbedrohlich. Der Notarzt wird gerufen und der junge Mann wird mit Blaulicht ins nächste Krankenhaus gebracht. Doch alle Hilfe kommt zu spät. Der junge Mann mit dem Messer erliegt nur kurze Zeit später seinen Schussverletzungen. Auch die Polizisten sind geschockt von dem Vorfall. Dieser Fall wird sie die nächsten Monate und Jahre beschäftigen. Und es dauert nicht lange, bis sie den Namen des unbekannten jungen Mannes erfahren. Tennessee Eisenberg. Ein 1,84 Meter großer, 70 Kilogramm schwerer Musikstudent, zum Zeitpunkt seines Todes 24 Jahre alt. Viele Freunde, eine feste Freundin, ein Bruder, liebende Eltern, große Träume, eine bereits jetzt feststehende Arbeitsstelle als Lehrer. Der Aufschrei der Bevölkerung ist groß. Die Angehörigen trauern um Tennessee, fragen sich, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Zweifel an dem Verhalten der Polizisten werden laut. Einige Stimmen sprechen nicht von einem Noteinsatz, sondern von einer Hinrichtung. Tennessees Familie kann nicht glauben, dass ihr Sohn, Freund und Bruder sich dermaßen aggressiv gezeigt haben soll. Er habe in einer akuten Lebenskrise gesteckt, sei schon immer sehr sensibel gewesen. Er war ein Träumer, ein Künstler, ein Sternenkind, wie er immer von seinem Vater genannt wurde. Ein Pazifist durch und durch, benannt nach dem Lieblingsschriftsteller seiner Mutter. Nachdenklich, liebevoll, musikalisch. Nie habe er Drogen oder Alkohol konsumiert. Diese Beschreibung passt so gar nicht mit dem Mann zusammen, der scheinbar nicht aufhaltbar an diesem Tag die 8 Beamten bedrohte und gegenüber seinen Mitbewohner Amok lief. Doch selbst wenn es so gewesen sei, Tennessee sei ein dünner, körperlich eher schwacher Mensch gewesen. Hätten 8 Beamte ihn nicht ohne den tödlichen Gebrauch von Schusswaffen überwältigen können? Waren am Ende 16 Schüsse, 12 davon in den Körper des jungen Mannes, nötig? Sofort werden Untersuchungen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft, die den Vorfall zweifelsfrei als Notwehrsituation einstuft und das Verhalten der Polizisten als anstandsfrei bewertet, legt kurze Zeit später das Sektionsgutachten der Erlanger Gerichtsmedizin vor. Nach diesem wurde Tennessee 3-mal in den linken Arm, 3-mal in die Beine und 6-mal in den Oberkörper getroffen. Trotz dieser massivsten Verletzungen kommt der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass aufgrund des Verletzungsmusters Tennessee im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustands auch nach der Herzschussverletzung noch einige Zeit handlungsfähig war. Oder, wie es im polizeilichen Vernehmungsprotokoll formuliert ist, er nicht zu stoppen war. Doch wieso wurden bei der Obduktion keinerlei Rückstände von Pfefferspray in Tennessees Gesicht gefunden? Wäre es nicht die Pflicht der Polizei gewesen, dies vor Gebrauch der Schusswaffen anzuwenden? Und hatten sie nicht auch berichtet, dass es so gewesen sei? Auch vom Hämatom durch den zu Beginn berichteten Einsatz des Schlagstocks ist im Obduktionsbericht keine Rede. Immer mehr Fragen tauchen auf, immer mehr Unstimmigkeiten werden deutlich. Eine zweite Obduktion wird in Auftrag gegeben, weitere Gutachten werden gefordert, Argumente werden diskutiert. Untermauert durch ein Privatgutachten eines Münsteraner Gerichtsmediziners zeigt die Familie des Betroffenen deutliche Mängel und Unstimmigkeiten im vom LKA erstellten Gutachten auf. Der Gerichtsmediziner habe eine Besichtigung des Tatortes vorgenommen und an der Wand in 1,30 Meter Höhe Blutspritzer gefunden, die im zuvor von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachten mit keinem Wort erwähnt wurden. In der Stellungnahme des LKA zu diesen neuen Erkenntnissen sollen diese Spritzer beim Abtransport des tödlich verletzten Tennessee Eisenberg entstanden sein. Es ist diese Aussage, die die Anwälte der Familie dazu bringt, eine Anklage wegen Totschlags und Körperverletzungen gegen die beiden Todesschützen zu erheben. Es kommt zu einer Ermittlung, in der sich die beiden Polizisten noch einmal zu dem Vorgang des 6.5.2009 äußern müssen. Einer der beiden berichtet, dass er rückwärtsgehend und Tennessee im Blick behaltend auf einen Widerstand im Rücken gestoßen sei. Er will sich in der Falle gefühlt und in Todesangst die Schüsse aus einer Distanz von 1,70 Meter abgefeuert haben, als der schwerstverletzte Eisenberg blutend, humpelnd und mit nutzlos herunterhängenden Armen näher kam. Sein Bericht widerspricht sich mit dem eines weiteren Augenzeugen, der berichtet, dass der Beamte eine Schrittlänge entfernt von der weit geöffneten Haustüre stand. Einen Schritt zurück und er wäre in Freiheit gewesen und damit außerhalb der Gefahrenzone. Er hätte, so der Zeuge, sogar noch die Tür vor dem schwer verletzten Tennessee schließen können. Um diese Widersprüche zu klären, stellen die Anwälte der Familie des Betroffenen fast ein Jahr nach der Tat den Sachverhalt nach. Bereits die Aussage des in die Ecke gedrängten Polizeibeamten, die ersten Schüsse seien gefallen, als Eisenberg ihm so nahe gewesen sei, dass er ihn mit dem Messer hätte stechen können, sehen die Anwälte im Einklang mit dem Bayerischen Landeskriminalamt aufgrund der ballistischen Auswertung als widerlegt an. Die Distanz zwischen den beiden betrug 2,50 Meter bis 3,20 Meter. Und nicht nur das, als die ersten Schüsse abgegeben wurden, stand Eisenberg direkt vor der untersten Treppenstufe, mit dem Körper den Stufen zugewandt. Ganz so, als ob er zurück in seine im ersten Stock gelegene Wohnung gehen wollte. Dies erklärt, warum ihn diese Kugeln von hinten trafen. 7 Polizeibeamte hatten den Innenraum des Hauses zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, als es zu den finalen Schüssen des Todesschützen kam. Aus dessen Behauptung, er habe einen Widerstand im Rücken gespürt und sei deshalb durch den herankommenden Eisenberg in Todesangst geraten, schließt die Staatsanwaltschaft dennoch, dass es sich um die geschlossene Haustür gehandelt habe. Dies kann jedoch nicht in Einklang zu den ballistischen Erkenntnissen und der Aussage eines seiner Kollegen gebracht werden. Dieser will ebenfalls, als die tödlichen Schüsse fielen, vom Hof aus gesehen haben, wie Eisenberg umgefallen ist. Damit aber hätte die Tür weit offen stehen müssen. Denn nur so hätte der Zeuge Sicht auf den Körper des zu Boden fallenden Eisenberg gehabt. Nachdem auch der letzte Privatgutachter Kager bei Eisenberg keine Schmauchspuren feststellen konnte, muss die Distanz zwischen Eisenberg und dem Polizisten zwischen mindestens 1,70 Meter bis maximal 1,95 Meter betragen haben. Zeit genug also, um dem sich langsam bewegenden und aufgrund seiner Schussverletzung humpelnden Eisenberg zu entkommen. Trotz all dieser Widersprüche werden die Ermittlungen im Fall Tennessee Eisenberg nach weniger als einem Monat eingestellt. Selbst der Bundesgerichtshof wehrt den Einspruch der Familie ab. Während der Ermittlungen seien weder lückenhafte noch tendenziöse, auf die Schonung der beschuldigten Beamten ausgerichtete Ermittlungen erkennbar geworden. Der Vorfall wird daher als Notwehrsituation verbucht, als Unfall, als tragischer Polizeieinsatz. Doch in den Köpfen der Menschen bleibt der Fall ungeklärt.
Also jetzt, wo du den Fall vorgelesen hast, erinnere ich mich tatsächlich auch daran. Ich hatte ihn nur mit dem Namen nicht mehr im Kopf, aber ich erinnere mich an die Berichterstattung dazu. Und ich erinnere mich auch an die Debatte, die es daraufhin gegeben hat, in puncto, inwieweit der getötete junge Mann überhaupt wirklich wusste, was er tut und inwieweit er wirklich irgendwie, ja, rational gedacht hat. zumal sich ja sein Verhalten auch extrem widersprüchlich gegenüber dem zeigt, was seine Familie und seine Freunde von ihm berichten. Und ich finde, an dem Fall gibt es so viele Dinge zu diskutieren. Und ich habe auch währenddessen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, häufiger mal mit dem Kopf geschüttelt.
Mhm, habe ich gesehen.
Weil ich dachte, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Und irgendwie, weiß ich nicht, es lässt mich gerade sehr betroffen zurück.
Ich weiß noch, dass es mir ähnlich ging, als ich den Fall zum ersten Mal in einem Podcast gehört habe. Und ich mir in dem Moment, da war ich noch, ich glaube, da waren wir noch im Bachelorstudium.
Mhm.
Und hatten aber schon eine Vorstellung, was Psychosen sind. was ja im Nachhinein bei Tennessee auch diagnostiziert wurde oder mit ziemlicher Sicherheit festgestellt wurde, dass er unter einer akuten Psychose litt zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß noch, dass ich damals total viel Mitleid mit ihm hatte und mir wirklich dachte, das hätte man vielleicht nicht easy lösen können. Das glaube ich nicht. Es ist trotzdem eine sehr brenzlige Situation, auch für die Polizisten, die da sind. Das ist gefährlich, aber das ist eine Situation, die man anders handeln kann.
Ja, einer meiner ersten Gedanken war auch die Frage, ob Polizisten keine Zusatzausbildung für sowas bekommen. Ob die nicht eine Zusatzausbildung haben für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, also so wie man das bei Geiselnehmern zum Beispiel hat, dass es da immer jemanden gibt, der als Verhandler quasi auftritt, der eine Sonderausbildung hat. Ob es keine Sonderausbildung für Polizisten gibt, um quasi eine Psychose zu erkennen?
Gibt's, also soweit ich weiß, nicht. Also ich habe ja manchmal im Maßregelvollzug in der Forensik mit Polizeieinsätzen zu tun. Manchmal müssen wir die Polizei hinzuziehen, wenn es irgendwie zu brenzlig wird. Dann können wir anrufen und dann kommen da auch Streifen, manchmal auch mehrere, zur Unterstützung. Und die Polizisten da, die extra teilweise abgestellt sind für uns, für unsere Klinik, wissen manchmal oder oft nicht, was ist. Wenn ich sage, die fragen dann zum Beispiel, was ist los mit dem? Und ich sage, okay, der ist psychotisch oder der ist im Erregungszustand. Dann ist es schon vorgekommen, dass ich das extra erklären musste. Und von daher schließe ich mal, dass es das nicht gibt. Auch nicht für die Beamten, die dann in einem Bereich arbeiten oder in einem Ort arbeiten, wo solche Einsätze im Maßregelvollzug mit psychisch kranken Menschen, ich würde mal sagen, durchaus häufiger vorkommen, wenn man eben direkt neben einem Maßregelvollzug sein Polizeieinzugsgebiet hat.
Ja, weil das ist irgendwie, also ich meine, ich will das gar nicht schmälern. Ich glaube schon, dass du enorme Angst hast, wenn jemand vor dir steht mit einem Messer in der Hand und du befindest dich auch noch in so einer engen Situation. So ein Treppenhaus ist ja eine sehr enge Geschichte.
Ja.
Und wenn da noch 8, 9 Leute unterwegs sind und der junge Mann, und dann musstest du die Tür sogar aufbrechen, damit du sie aufkriegst. Du weißt nicht, was du darin vorfindest. Dann steht da jemand mit einem Messer in der Hand, der lacht, der sich nicht stoppen lässt, der sich völlig unbeeindruckt zeigt von dir. Also ich glaube, das ist halt schon, also für, wenn man jetzt Polizisten auch einfach mal nur als Menschen betrachtet, was sie ja, ja am Ende des Tages sind, Menschen mit Zusatzausbildung, dann ist das natürlich eine krasse Situation, die Angst macht und die nervös macht und die überfordert. Und deswegen war mein erster Gedanke auch, gibt es kein Sondertraining? Haben die kein Sondertraining für sowas? Keine Sonderausbildung, keine Zusatzinformationen, um das zu erkennen? Weil ich meine, wenn du jemandem in die Arme schießt und der bewegt sich nicht wirklich.
Oder bewegt
im Sinne
sich weiter.
Von, es tut nicht wirklich weh. Weißt du, was ich meine? Also da passiert irgendwie nicht so viel. Und es ist ja davon auszugehen, dass so ein Schuss in den Arm schon weh tut. Würde ich jetzt mal vermuten. Dann kannst du dir ja irgendwie zusammenrechnen, dass da gerade offensichtlich irgendwas nicht stimmt. Entweder ist der extrem alkoholisiert, steht unter übertriebenen Drogen oder hat einen psychischen Ausnahmezustand in Form von einer Psychose. Mir fällt, abgesehen von Leuten, die keinen Schmerz spüren und die sind unfassbar selten, kein anderer Grund ein, warum jemand bei einem Schuss in den Arm nicht stoppen sollte.
Ja.
Also, weißt du, was ich meine?
Voll, voll. Und ich meine, bestimmt, also ich weiß, dass es solche Seminare gibt, die Polizisten besuchen können oder die auch dann angeboten werden. Ist natürlich immer nicht das Gleiche wie so eine Zusatzausbildung, natürlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass eben wenn, natürlich sind das keine, sind es nicht Menschen, die sich wirklich gut mit psychischen Erkrankungen auskennen und die genau wissen, wie eine Psychose aussieht und was man dann tun muss. Und so ein Mensch in einer Psychose macht auch schon ohne Messer richtig Angst. Also ich meine, du kennst ja auch, du hast ja auch schon ein paar Mal hier darüber gesprochen, über dein erstes Aufeinandertreffen mit einem Menschen, der in einer akuten Psychose, mitten in einer akuten Psychose war. Und ich habe es auch im Arbeitskontext oft mitbekommen und es ist schon angsteinflößend, dieser starre Blick, der da teilweise dann auftritt und was diese Menschen da sagen, so wie Tennessee wohl gesagt hat, er wäre in einem Blutrausch und zu seinem Mitbewohner meinte, ich werde dich jetzt töten. Und es ist was schreckliche Angst macht. Und wenn diese Person dann auch noch ein Messer in der Hand hat und du traust dieser Person dann alles zu, weil du merkst, dass die nicht mehr kontrolliert ist und dass die, ich sag's mal so, außer Rand und Band ist und da kriegst du Angst.
Ja.
Und da kriegst du auch Angst, wenn du weißt, was da gerade los ist.
Aber genau da denke ich mir halt, vollkommen valid, Angst zu haben. Und ich habe den Blick, ich fand es interessant, dass du es gerade angesprochen hast, weil der hat sich bei mir auch in den Kopf eingebrannt.
Ja.
Dieser Blick von jemandem, der offensichtlich nicht da ist, wo du gerade bist.
Mhm.
Wo auch immer er gerade unterwegs ist, er ist nicht da, wo er gerade wirklich ist. Und diese Unberechenbarkeit, die diese Person ausgestrahlt hat, in meinem Fall. Das ist halt einfach was, weil du das Gefühl hast, sie könnte jetzt 3 Schritte auf dich losrennen, sie könnte anfangen zu schreien, sie könnte sich umdrehen und wegrennen, sie könnte sich einfach gar nicht mehr bewegen oder normal mit dir weiterreden. Du weißt es nicht. Und dieses Gefühl von absoluter Unberechenbarkeit, verbunden mit diesem offensichtlichen Nicht-Dasein, wo du bist, das ist das, was ich auch so gruselig fand und angsteinflößend fand. Und das kann ich total nachvollziehen. Und dennoch sage ich, wenn du das erkennen kannst, dass du dann vielleicht ein paar Schritte zurückgehst und sagst, da, hier Leute, Rückzug und so, weil ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Lass uns kurz hier rausgehen, Tür zumachen, was auch immer. Und kurz checken, dass wir irgendwie, oder kurz besprechen, was wir jetzt machen. Oder vielleicht ist das auch unrealistisch in so einem Einsatz, ne? Oder ob du dann nicht sagst, okay, irgendwie versuchen wir jetzt ihn zu entwaffnen. Wenn du mit 2 Leuten auf jemanden losgehst, der bei 1,80 Meter 70 Kilo wiegt, also entschuldige bitte, aber 70 Kilo bei 1,80 Meter ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Und dann denke ich mir halt, haben Polizisten nicht diese Sonder... Also vielleicht stimmt das auch nicht, ne? Also korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Aber ich dachte immer, Polizisten hätten auch eine Sonderausbildung dazu, wie man jemanden entwaffnet und so. Also wie man jemandem ein Messer abnimmt.
Mhm.
Wobei es natürlich super gefährlich ist. Also ich...
Ne? Also die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, wie gesagt, es sind jetzt nicht viele, ich habe nicht viele Polizeieinsätze miterlebt, Gott sei Dank, es sind ja immer sehr schlimme Situationen dann, ist so, dass sobald Polizisten, zumindest war es bei mir so, dass sobald die Polizisten erfahren, dass in einem Fall bei uns war es zum Beispiel, dass wir nicht wussten, ob der Patient Rasierklingen bei sich hat.
Mhm.
Und in dem Moment ist klar, dass sie nicht einfach so reingehen.
Ja.
In dem Moment hatten sie dann überlegt, ob sie die Hundestaffel anfordern, dass sie mit Hunden reingehen. Aber also ich glaube, die haben da auch die klare Anweisung und es ist einfach zu gefährlich, zu jemanden reinzugehen, der nicht einschätzbar ist und eine Rasierklinge oder ein Messer bei sich hat. Und da, ich habe auch so ein bisschen recherchiert, so ein bisschen halt so die Stimmen aus, ne, von anderen Polizisten, die da natürlich interviewt wurden.
Mhm.
Nach diesem Vorfall, die auch gesagt haben, also es ist schon so, dass Schusswaffen bei jemandem, der mit dem Messer bewaffnet ist und nicht dieses Messer beiseite legt, obwohl er immer wieder aufgefordert wird, dass das schon die Methode der Wahl ist, um eben dafür zu sorgen, dass du nicht selbst verletzt wirst.
Ja, ich glaube, jemandem das Messer abnehmen, ich muss da auch ein bisschen zurückrudern. War irgendwie so mein erster Gedanke. Aber nur weil du eine Zusatzausbildung in der Theorie für den Nahkampf hast, heißt das halt nicht, dass du unbedingt draufspringen musst in dem Moment. Aber auch da denke ich mir halt, wenn die Pfefferspray benutzen können, warum kein Pfefferspray? Ja. Wenn sie theoretisch eine Hundestaffel haben können, warum keine Hundestaffel? Also ja, er stand schon im Hausflur, aber...
Die Hundestaffel, die ist nicht immer verfügbar. Die war in der Situation war die auch nicht verfügbar. Und Pfefferspray, das ist halt eine gute Frage. Also ich kenne es so, dass bei, ne, wenn zum Beispiel Patienten von uns, die Aufnahmesituation ist quasi wirklich eigentlich oft so, dass die mit Hunden, mit Pfefferspray eine Patientin von mir hat mal auf nichts davon, also die hat mal auf Pfefferspray nicht reagiert, hat einfach weitergemacht. Die war auch in der Psychose, auch mit dem Messer tatsächlich. Die musste dann angefahren werden, damit sie festnehmen können. Also die ist wirklich, die haben die festgehalten, jetzt immer wieder losgerissen. Es war auch eine kleine, dünne Person. Also was für Kräfte die entwickeln. Ja. Und die haben mehrfach Pfefferspray eingesetzt. Ihre Augen waren wohl schon total rot. Aber die hat trotzdem weitergemacht, das wäre nie was gewesen. Also es ist krass, was für Wahrnehmungsstörungen diese Menschen haben. Ne? Also man denkt sich ja bei dem Fall so, es kann doch nicht sein, dass der weiterläuft, wenn der schon, wie viel dann, 8-mal getroffen wurde und trotzdem noch weiterläuft. Klar, die Arme hängen runter, aber trotzdem läuft der noch weiter, wie man sich so ein Zombie vorstellt.
Ja.
Und es ist einfach ganz krass, was für Wahrnehmungsstörungen und was für ein anderes Empfinden Menschen haben, wenn sie in der Psychose sind.
Und auch, was da für Kraft freigesetzt wird.
Ja.
Ne? Okay, ich muss 3-mal zurückrudern von diesem, warum haben sie ihm das Messer nicht abgenommen. Bitte vergesst, dass ich das gesagt habe, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Das war so meine erste Reaktion.
Ja. Aber es ist bestimmt auch eine natürliche Reaktion, haben sich bestimmt wahrscheinlich auch andere gedacht.
Ja, was ist eigentlich, also wenn ich drüber nachdenke, ist eigentlich Quatsch so, ne? Aber das, die Frage, die ich mir halt auch stelle, ist, wenn sie mit dem Schlagstock nur den linken Arm getroffen haben, warum haben sie es damit nicht nochmal versucht? Warum haben sie nicht versucht, ihm das Messer aus der Hand zu schlagen oder so? Also, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, dass der Einsatz der Schusswaffe dann das Mittel der Wahl ist. Aber auch da denke ich mir irgendwie, wenn jemand jetzt ein Messer in der Hand hat und du hast dem schon in beide Arme geschossen, ist das rein muskulär? Ist die Wahrscheinlichkeit noch hoch, dass der so viel Wucht in den Arm reinbekommt? Einfach nicht mal wegen der Kraft, darüber haben wir ja gerade geredet, sondern aufgrund der Verbindungen, die da vielleicht gar nicht mehr bestehen oder der Unfähigkeit, den Muskel anzuspannen, weil er durchschossen wurde, ist da de facto noch wirklich diese Gefahr, dass du den Arm bewegen kannst, um jemanden damit zu erstechen? Hm. Also ich weiß es nicht. Ja. Es ist einfach eine Frage, die ich in den Raum stelle, bei der ich mir halt dann irgendwie auch denke, naja, wenn jemand schon die Arme nicht mehr bewegen kann, weil sie komplett durchlöchert sind. Also, ich weiß nicht, ich bleibe dabei, irgendwie eine Zusatzausbildung für Polizisten wäre an der Stelle vielleicht wirklich sinnvoll.
Ja. Ja, was ich auch, also was auch noch eine Info war, die ich jetzt nicht im Fall drin hatte, weil die in vielen Quellen nicht erwähnt wurde. Und deswegen dachte ich mir so, okay, lass ich es mal raus, aber man kann es ja so nochmal sagen. War auch, dass wohl einer der Polizisten in diesem Schusswechsel wohl seine Waffe hat fallen lassen und die Polizisten oder zumindest derjenige, der dann weiter auf ihn geschossen hat, wohl der Meinung war, dass Tennessee das gesehen hat und er damit gerechnet hat, dass Tennessee nach diesem Gewehr greift und dann eben dass die Waffe, also die Schusswaffe gegen die Polizisten richtet. Da denke ich mir gerade aber auch das Gleiche wie mit dem Messer, weil ich meine, wenn, nehmen wir eben an, die Arme sind, ich sag's mal so, durchlöchert und du kannst vielleicht nicht mal mehr ein Messer wirklich mit Kraft führen, dann kannst du ja auch keine Waffe aufheben. Ich meine, die sind schwer. Die sind sehr viel schwerer als so ein Küchenmesser.
Ja, und irgendwie, ne, am Ende des Tages sind wir jetzt gerade trotzdem so Backseat-Analysten quasi.
Ja.
Wir waren halt nicht im Hausflur, wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, was wir getan hätten. Was ich halt so schade finde oder so schwierig finde, ist, dass es kein Hämatom gibt vom Schlagstock und keine Anzeichen für Pfefferspray.
Ja.
Und das ist schon was, wo ich mir denke, also mag ja sein, dass das leitlinienkonform ist.
Ich aber meine, mit jemandem. Man muss erstmal die niedrigschwelligeren
Schwellen. Ja, also du hast.
Niederschwelligere Maßnahmen anwenden, glaube ich.
Aber du hast ja gesagt, dass die Staatsanwaltschaft und auch der Bundesgerichtshof am Ende gesagt haben, es lag keine Situation vor, die man so nicht hätte machen dürfen. Und das ist halt das, was ich meine. Also wenn das Fehlen von Pfefferspray offensichtlich nicht konform ist und es erlaubt ist, das zu machen.
Naja, die Polizisten haben ja gesagt, sie hätten es angewendet. Aber es wurde in der Obduktion, in den Augen oder im Gesicht halt von ihm, wo es ja eigentlich dann hätte landen sollen, nicht nachgewiesen.
Ja, und ich weiß nicht, hast du schon mal Pfefferspray benutzt?
Nee. Ich habe Videos gesehen davon, wie es benutzt wird.
Ich habe das schon benutzt.
Wie bitte?
Ich hatte Pfefferspray.
Bei dir?
Nein, nicht bei mir selbst. Oh Gott. Aber ich hatte, nein, okay, also komm, so, also nee.
Das willst du selbst experimentieren.
Nein, nein. Also, nee, nicht so. Aber ich hatte Pfefferspray. Und ich, da habe ich noch in Hannover gewohnt, das war noch in meinem Kinderzimmer.
Natürlich hast du es in Hannover angewendet.
Nein, nein, nicht bei jemand anderem, sondern okay. ich war in meinem alten Kinderzimmer und ich weiß nicht, vielleicht war ich so 16 oder 15. Und ich hatte Pfefferspray bekommen, weil ich angefangen hatte, abends in Clubs zu gehen und sowas. Und mein Vater wollte halt, dass ich irgendwie sicher bin. Und ich wollte wissen, wie das, also ob das überhaupt funktioniert. Und habe es halt getestet. In meinem Zimmer mit geschlossenen Fenstern. Und ich habe es natürlich ganz weit weg von mir gesprüht.
Mm.
Und dachte, er war erst so, ah, okay, funktioniert ja, ist ja super. Und nach 30 Sekunden habe ich in diesem Raum keine Luft mehr bekommen. Und ich habe so doll angefangen zu husten und meine Augen haben getränt. Und ich habe alle Fenster auf. Ich war auch ein bisschen dumm, muss man ehrlich sagen.
Das wäre, ja.
Ja, das habe ich im Nachhinein dann auch gemerkt, aber in dem Moment dachte ich, das wäre irgendwie eine brillante Idee, um auszuprobieren, ob es überhaupt funktioniert, weil ich dachte, wäre ja blöd, wenn mir was passiert und dann geht das Ding nicht. und innerhalb von 30 Sekunden konntest du in diesem Raum nicht mehr atmen. Also ich habe keine Luft mehr bekommen. Und ich hatte auch wirklich, meine Augen haben getränt bis zum geht nicht mehr. Ich habe es mir ja nicht mal ins Gesicht gesprüht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand Pfefferspray benutzt und du nichts davon bei der Obduktion irgendwo feststellen kannst. Jetzt bin ich keine Rechtsmedizinerin, aber based on my experience, weiß ich nicht.
Mhm. Ja. Wäre eigentlich mal cool, so einen Rechtsmediziner dazu zu holen, denke ich mir gerade.
Ja. Ja, wir sollten mal gucken, ob wir nicht jemanden finden, der Lust hat als Interviewgast. Da könnten wir uns diesen Fall für aufheben und mal fragen, ob man eigentlich Pfefferspray auf der Haut feststellen kann, wenn es einfach nur in einem geschlossenen Raum benutzt wurde.
Notier diese Frage, die werden wir stellen.
Mache ich.
An dieser Stelle solltet ihr Fragen haben an einen Rechtsmediziner oder wenn euch die irgendwie beim Hören unserer Folgen mal auffallen, schreibt die uns gerne. Weil ich glaube, die Idee mit dem Rechtsmediziner hier als Gast ist jetzt, glaube ich, die gefällt uns sehr gut.
Ja, mal abgesehen davon, wenn ihr an sich Interviewpartner-Ideen habt oder so, ne, Leute, die ihr gerne mal fragen wollen würdet. Oder ihr kennt vielleicht sogar jemanden, der sagt, ich würde total gerne mehr für die Aufklärung von psychischen Erkrankungen und Kriminalfällen und ja, für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen tun, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns total über Interviewpartner, würden das total gerne machen. Also sagt gerne Bescheid. Also ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen, weißt du, was ich vermute? Hm? So als Backseat-Analyst, ohne in dem Hausflur gewesen zu sein.
Mhm.
Ich glaube, dass die zwei Personen, die hauptsächlich daran beteiligt waren, unglaubliche Angst gehabt haben.
Ja.
Weil jemand, der ein Messer in der Hand hat, offensichtlich psychotisch ist und auf dich zugeht, dir einfach wahnsinnige Angst macht. Also es gibt ja auch einen Grund dafür, dass ich, und ich bin eigentlich kein zartbeseiteter Mensch, dass ich diesen Anblick von dem ehemaligen Kumpel von mir nie wieder vergessen werde. Nie wieder.
Ja.
Und ich glaube, die haben einfach Angst bekommen und wussten nicht, was sie machen sollen. Und dann haben sie auf ihn geschossen und er war einfach nicht zu stoppen. Und sie haben Panik gekriegt. Und haben einfach, also auch über Pfefferspray und so wahrscheinlich einfach gar nicht mehr nachgedacht.
Mhm.
Weil er sich schon so unbeeindruckt gezeigt hat, als sie gesagt haben, hier, lass das fallen, lass das Messer fallen. Und er meinte, ja, dann erschießt es mich doch.
Mhm.
Dass sie einfach wahrscheinlich Angst hatten. Und das so eine schnelle Reaktion war, eine Panikreaktion, die du als Polizist eigentlich nicht zeigen darfst, in Anführungszeichen. Weil du ja ausgebildet bist dafür, mit sowas umgehen zu können. Und ich glaube, dass wir an der Stelle manchmal vernachlässigen, dass es halt einfach Menschen sind.
Ja. Ja, also ich denke auch, also ich muss sagen, dass ich zum einen die Reaktion der Bevölkerung und auch der Familie total nachvollziehen kann. Ich finde auch, also von den Dingen, die ich da jetzt recherchiert habe, dass zu wenig ermittelt wurde. Ich finde, das hätte man nochmal untersuchen können. Man hätte diese Widersprüche untersuchen müssen.
Ja.
Und dennoch finde ich dieses schnelle Urteil, dass er hingerichtet wurde, irgendwie auch ein bisschen vorstellen und irgendwie auch ein bisschen zu viel, wenn man eben bedenkt, in welcher Situation diese Polizisten waren. Und also ich würde mal so sagen, ich glaube, jetzt nach dem, was ich alles darüber gelesen habe, Und so von dem, wie hast du es gesagt, Backseat-Analyse, die wir jetzt hier gerade betreiben, würde ich dazu tendieren, diesen Polizisten gar keine böse Absicht zu unterstellen, sondern eben wirklich, ich glaube, dass die beiden Panik bekommen haben und dass sie sich, dass man es hätte anders machen müssen.
Ja.
Dass da Fehler gemacht wurden, auf jeden Fall, das ist schiefgelaufen. Und ich finde, es hätte mehr ermittelt werden müssen. Ich habe das auch das Gefühl, wie auch die Familie von Tennessee. Ich habe zum Beispiel noch so ein Interview mit dem Bruder gelesen, dass irgendwie das Gefühl haben, dass es irgendwie so fallen gelassen wurde und irgendwie so nicht irgendwie so, keine Ahnung, 3 Tage wurde darüber berichtet, dann ist vorbei. Und so ein Gefühl habe ich auch bekommen bei der Recherche, dass es irgendwie, es war eine Weile Thema und dann nicht mehr. Und ich finde irgendwie, dass es mehr Beachtung braucht und mehr Ermittlung braucht, dass es nicht mehr passiert. Und gleichzeitig ist so dieses Hinrichtung von wegen, dass diese Polizisten kaltblütig ihn einfach erschossen hätten, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich weiß, was du meinst, weil ich von dem, was ich höre, auch das Gefühl habe, dass da auf jeden Fall massiv was schiefgegangen ist. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich bleibe einfach bei dieser Frage, die allererste Frage, die ich im Kopf hatte, noch während du vorgelesen hast. Gibt es keine Zusatzausbildung? Das muss man doch mehr kennen, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn ich jemanden 2-mal in den Arm schieße und der rührt sich nicht, also krümmt sich nicht vor Schmerzen oder so. Und ich weiß nicht, ich selber finde halt in puncto Aufklärung, dass es da bedeutet hätte, also dass man den Polizisten den Raum hätte geben müssen, zu sagen müssen, ich habe Panik bekommen. Ich konnte die Situation nicht einschätzen, ich wusste nicht, was da passiert. Ich habe mega Panik bekommen, ich habe mich total bedroht gefühlt. Und dass er so komplett ehrlich darüber reden kann und das Resultat dessen ist, okay, ich glaube, wir müssen unsere Polizisten viel besser ausbilden für solche Situationen. Wir müssen sie viel besser vorbereiten dafür, dass das passieren kann. Und wir müssen sie darauf vorbereiten, dass jemand, der mit einem Messer auf seinen Mitbewohner losgeht, heißen kann, dass jemand einen extremen Streit hatte mit seinem Mitbewohner und aus Wut gerade die Nerven verliert. Oder dass es auch heißen kann, dass jemand eine akute Psychose hat. Und dass man darauf vorbereitet sein muss, soweit wie man darauf halt vorbereitet sein kann. Aber dass das nicht weiter aufgeklärt wurde, dass darüber nicht mehr gesprochen wurde, weil am Ende des Tages ist da jemand gestorben, weil er nicht in der Lage war einzuschätzen, was er da gerade tut, weil er eine psychische Erkrankung hat. Und er hat dafür sein Leben gelassen, weil die Leute um ihn herum nicht verstanden haben, was passiert. Und das ist am Ende des Tages unterm Strich einfach ein Drama. Es ist dramatisch, dass in unserer Gesellschaft, in der wir uns so viel Mühe geben, aufzuklären, es besser zu machen, zu entstigmatisieren, ein solcher Fall trotzdem so schnell quasi weggewischt wird, weil er juristisch nicht relevant war.
Ja.
Also nicht quasi im Sinne von Totschlag nicht relevant gewesen ist. Und ich würde mir wünschen, zweifle es aber ehrlich gesagt an, dass als Resultat auf diesen Fall Konsequenzen innerhalb des Polizeiapparates gezogen wurden. Im Sinne von, wir beschäftigen uns jetzt mehr damit, wir equippen unsere Leute besser, wir educaten sie, wir trainieren sie dafür.
Ich habe es mal kurz gegoogelt. Es ist tatsächlich so, dass das immer wieder politisch gefordert wird, dass Polizisten mehr Training im Umgang mit psychisch kranken Menschen bekommen sollen. Und es gibt schon in den Polizeischulen Einheiten zum Umgang mit psychisch kranken Menschen, aber die sind alle nicht verpflichtend wohl.
Ja, und das ist einfach was.
Das heißt, ja, die Frage nach, gibt es so eine richtige Fortbildung oder Ausbildung dafür? Ich glaube jetzt nach der kurzen Recherche, die ich jetzt natürlich gerade gemacht habe, nein.
Und das ist halt irgendwie was, wo ich mir denke, das ist, also ich weiß nicht, vielleicht ist der Vergleich jetzt, das kann man mir ankreiden, aber ich denke, ihr kennt mich jetzt gut genug, ihr wisst, wie ich das meine. Ich finde das vergleichbar mit so Führungspositionen. Ja, klar arbeitest du mit Zahlen, aber du arbeitest am Strich eigentlich mit Menschen. Und klar arbeiten Polizisten mit Waffen und gefährlichen Personen und Straftaten, aber sie arbeiten mit Menschen. Und dann solltest du doch zumindest ein Grundwerkzeug in der Hand haben, um mit bestimmten Dingen umgehen zu können, sowohl im Interesse der Person, der du gegenübertrittst, als auch in deinem eigenen Interesse.
Hm.
Weil wenn du völlig unvorbereitet von einem akut psychotischen Menschen mit einem Messer in der Hand stehst, die Angst, die du empfindest und die Hilflosigkeit, weil nichts von dem, was du gelernt hast, nichts von dem, was du tust, hilft, nichts funktioniert, der lässt sich einfach nicht stoppen. Und du hast potenziell einfach wirklich Angst, dass es sich das Leben kostet.
Ja.
Und das, mal unabhängig von den ganzen Widersprüchen, vielleicht ist es auch gar nicht so abgelaufen, aber ich würde diesen Fall jetzt einfach mal stellvertretend für die Fälle nehmen, in denen Polizisten überfordert sind, weil sie nicht ausgebildet sind für psychisch erkrankte Menschen und psychisch erkrankte Menschen leider eher einfach ein krasser Ausnahmezustand sind. So wie halt auch sehr wütende Menschen ein krasser Ausnahmezustand sind. Aber die kannst du zumindest im Zweifelsfall durch Schmerzreize stoppen.
Ja. Ich meine, es ist ja auch so, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es gibt bestimmt Situationen im Umgang mit psychisch Kranken, wo am Ende es nicht anders geht, diese Person aufzuhalten und wo vielleicht die Gefahr zu hoch ist. Aber ich glaube halt gerade bei dem Fall hätte es auch anders gehen können. Es gab zum Beispiel irgendwie Aufschreie von wegen, man hätte die Tür schließen sollen. Zu dem Zeitpunkt befand sich in diesem Haus kein anderer Mensch außer dem Polizisten und Tennessee. Man hätte die Tür zumachen müssen, man hätte sie verbarrikadieren können oder zuhalten können. Ich meine, 8 Beamte sind stärker als eben er, auch in der Psychose wahrscheinlich, denke ich mal. Man hätte die Tür zumachen müssen, man hätte psychologische Hilfe anfordern müssen. Das waren so ein bisschen so diese Forderungen. Und was auch gerade auf politischer Ebene laut wurde nach diesem Vorfall, war die Forderung, es gab viele Demonstrationen danach, vor allem auch in Regensburg. Es gab eine Organisation oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber nee, das ist ein Theaterstück. Es gab auf jeden Fall Demonstrationen und Organisationen, die Petitionen gemacht haben, von wegen, dass es eine unabhängige Institution geben muss, die eben Justizbeamte oder beziehungsweise Polizisten oder Menschen, die eben im Auftrag der Justiz arbeiten, die zu überprüfen in solchen Fällen, weil da eben diese Vorwürfe laut geworden sind, dass eben die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, ich sag mal so, ihre Leute geschützt haben. Und da wurden die Forderungen laut nach einer unabhängigen Prüfinstitution für eben genau solche Fälle.
Finde ich auf jeden Fall berechtigt.
Naja,
eigentlich
sollte ja die Staatsanwaltschaft das sein.
Ja, aber die Staatsanwaltschaft arbeitet mit denen ja dauernd. Also ich will da jetzt gar nicht sagen, irgendwie, dass es dann nur Gemauschel gibt oder sowas. Aber es ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass wenn du mit jemandem die ganze Zeit zusammenarbeitest, dass du dich mit dem irgendwie im besten Fall einigermaßen gut verstehst, weil du musst mit dem zusammenarbeiten.
Oder dass du in Interessenkonflikt
und dass
kommst.
Du, ja, genau. Mhm. Und dass du da halt einfach einen Interessenskonflikt hast und auch, da kannst du ja nichts für. Es ist halt einfach der Struktur unserer Justiz geschuldet. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, die Struktur unserer Justiz ist schlecht oder sowas. Sondern es ist halt einfach, die Struktur ist, wie sie ist. Und dann gibt es natürlich immer jemanden, der mit jemandem anders zusammenarbeiten muss. Und ich weiß nicht, das jetzt, man würde ja auch nicht sagen, dass irgendwie der Chefarzt von der Klinik, seine eigenen Ärzte auf Fehlverhalten überprüft. Das macht ja auch eine externe Einrichtung, die quasi sich das anguckt und sich quasi medizinische Fehler und sowas anschaut. Und da gibt's auch ein externes Gutachten.
Ja.
Und das ist halt was, wo ich mir denke, naja, natürlich will sich der Staatsanwaltschaft nicht gegen seine eigenen Leute aus seinen eigenen Reihen stellen. Und von daher finde ich die Forderung schon nachvollziehbar.
Ja.
Ich habe aber noch eine Frage zu dem Fall an sich, weil jetzt haben wir so unglaublich viel diskutiert darüber, wie die Polizei reagiert hat. Gab es in Tennessees Vorgeschichte denn eine Geschichte von Psychose und Ähnlichem? Weil du hast nur gesagt, er hatte irgendwie einen psychischen Ausnahmezustand. Und das hätte seine Familie gesagt, aber gab es denn da tatsächlich eine Geschichte von Psychosen oder von vielleicht auch Drogenkonsum oder sowas? Wobei du gesagt hast, er hat keine Drogen genommen. Aber
nee, also auch der toxikologische Befund war auch keine Drogen, kein Alkohol. Also es ist auch wieder sowas, wo es widersprüchliche Angaben gab. Es gab eine Quelle, wo drin stand, dass Tennessee nie psychische Probleme gehabt habe. Dann gibt es eine andere Quelle, die sagt, dass er zuvor sich sehr stark verändert hat, dass auch seiner Freundin aufgefallen ist, dass sich sein Verhalten sehr arg ändert, dass er rückzügig wurde, dass er sich in der Uni abgemeldet habe, eine Woche vor seinem Tod wegen Depressionen, und dass er ihm berichtet hat, dass er ganz schwer depressiv sei. Also da gibt es auch Widersprüchliches. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass das von heute auf morgen die akute Psychose auf einmal losgegangen ist. Also ja, das gibt's. Das ist aber wirklich sehr super, 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 super selten. Also es gibt bei Psychosen eigentlich immer eine Vorlaufzeit. Also es gibt immer was, man nennt das die Prodromalphase, wo sich schon Veränderungen einstellen. Also die Menschen werden rückzügiger, sie können depressiv wirken. Die Schlafgewohnheiten verändern sich, sie werden vielleicht in sich gekehrter, fangen vielleicht an, irgendwie misstrauisch zu werden, irgendwie manchmal irgendwie komische Fragen zu stellen, auch irgendwie Verfolgung oder was weiß ich, fühlen sich vielleicht manchmal bedroht von Dingen, die nicht bedrohlich sind. Und also solche Dinge bahnen sich schon an. Und von daher könnte ich, ne, es gab ja wie gesagt auch Quellen, die sagten, dass er sich komisch verhalten hat vorher, was eben für so eine Prodromalphase sprechen würde, wo auch die Depressionen reinpassen würden. Und ich meine, sein Alter passt dazu auch. Er ist 24, mit 24 gestorben. Er war 24 dann bei der angenommenen ersten Psychose. Das ist ein Alter, bei dem das auftritt, zwischen 20 und 30.
Ja, ich habe es auch gedacht. Ich bin gedanklich gerade auch diese Checkliste quasi durchgegangen und dachte mir, naja, es würde eigentlich gut passen. So, dass sich das halt entwickelt hat.
Ja. Also gut, jetzt gehen wir gerade davon aus, also ne, wenn wir sagen, zwischen 20 und 30 erste Psychose, dann würden wir von der Schizophrenie sprechen, von der schizophrenen Erkrankung, was ja sein kann. Vielleicht war das der erste Schub, die erste Phase einer schizophrenen Erkrankung. Wir wissen es ja nicht, wir werden es auch nicht, das wird niemand mehr rausfinden. Es kann natürlich auch sein, dass er so stark depressiv war, dass er da einen psychotischen Schub entwickelt hat. Ne, man kann auch im Rahmen von Depressionen psychotisch werden. Es kann sein, dass er irgendwie in so einer akut belastenden Lebenssituation gerade war, von dem vielleicht niemand anderes weiß oder zumindest nicht berichtet wurde, dass durch die akute Belastung, und es wurde ja berichtet, dass er schon sehr sensibel ist und vielleicht war er einfach sehr vulnerabel oder eben verletzlich in dem Bereich, kann es sein, dass eine hohe Stressbelastung das hätte auslösen können? Es gibt viele verschiedene Gründe dafür.
Kann auch sein, dass er manisch-depressiv war, die Depression zuerst gekommen ist und das der Anfang von einer manischen Phase war, weil auch in einer Manie kannst du ja eine Psychose kriegen. Ja. Also es gibt mannigfache Möglichkeiten dafür, warum man sowas bekommen kann. Vielleicht hat er auch mit seinem Mitbewohner das allererste Mal Drogen genommen. Wobei, der toxikologische Besuch.
Waren keine Drogen drin.
Ja.
Das dachte ich mir am Anfang aber auch, weil ich meine, ja, die Familie sagt, er hat es nie gemacht, aber es hätte ja schon mal sein können, dass man was probiert.
Er war halt auch erst 24. Also.
Genau, also es wäre nicht ganz abwegig gewesen, aber Toxikologie sagt nein.
Ja gut, die wird wohl nicht lügen. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass er vielleicht psychotisch war, haben gerade alle möglichen Optionen aufgezählt, warum und wie jemand psychotisch werden kann. Aber es gibt ja bestimmt auch ein paar Mäuse unter euch, die vielleicht noch gar keine Folge von uns gehört haben zum Thema Psychose. Und natürlich möchten wir euch gerne mit abholen, denn wir wollen diesen Podcast ja nutzen, um darüber aufzuklären, damit ihr das erkennen könnt, wenn ihr das seht. Und deswegen folgt hier eine kurze Erklärung zum Thema Psychose.
Sollte euch diese Erklärung zu kurz sein und ihr sagt, ich muss dafür aber noch mehr wissen, oder das reicht mir noch nicht ganz, oder ich habe es noch nicht ganz verstanden, dann dürft ihr gerne unter anderem in unsere allererste Folge reinschauen. Da reden wir über Schizophrenie. Und zwischendurch haben wir auch immer mal wieder Folgen gemacht, wo wir über Psychosen sprechen. Ich weiß gerade nicht ganz genau, welche.
Ich auch nicht. Wir haben auf jeden Fall noch eine paranoide Schizophrenie-Inside-Folge.
Oh ja, die sicher auch.
Wo wir über die neurologischen bzw. neurobiologischen Ursachen davon sprechen.
Wochenbettpsychosen haben wir auch eine Folge gemacht. Da reden wir auch über Psychosen, was das genau ist.
Ja, also ihr habt einen bunten Blumenstrauß an Informationsquellen von uns, ihr das wollt.
Und jetzt fügen wir eine weitere Blume hinzu.
Bei einer Psychose handelt es sich um tatsächlich eine der schwersten, einen der schwersten psychischen Ausnahmezustände, den man haben kann. Und zwar ist es in dem Moment so, dass die betroffene Person den Bezug zur Realität verliert. Das heißt, es kann sein, dass bestimmte Halluzinationen auftreten, sowohl dass Dinge gesehen werden, die nicht da sind, als auch gehört oder gespürt werden, die nicht da sind. Es kann sogar sein, dass Betroffene das Gefühl haben, dass sie jemand kitzelt, obwohl sie niemand anfasst.
Ja, oder dass sie Gift im Essen schmecken, obwohl da keins drin ist.
Da, genau, Geschmacksillusionen können natürlich auch vorkommen. Dazu kommen Wahngedanken oder auch Wahninhalte, sodass die Person der Meinung ist, beispielsweise, sie wäre Jesus und würde von Satan verfolgt. Oder dass sie in jedem grünen Auto einen Boten der CIA sieht, beispielsweise. Also so völlig willkürliche Dinge, in die dann sehr, sehr viel Gehalt rein interpretiert wird. Und das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass die Person das jetzt irgendwie so rein interpretiert, wie ihr das vielleicht aus Diskussionen kennt mit Freunden, die dann sagen, ja, aber vielleicht war es ja auch so. Sondern die Person ist tatsächlich hundertprozentig überzeugt davon und auch nicht durch irgendwelche logischen oder rationalen Gründe oder Argumente davon abzubringen. Das heißt, wenn euch jemand gegenüber sitzt, der euch sagt, ich bin der Heiland und du bist Satan, dann könnt ihr wirklich mit dem Boot der Argumentation fünfmal um die argumentative Insel herumschippern. Die Person wird es euch nicht glauben, sie wird es nicht verstehen und sie wird es nicht anerkennen, weil sie nicht empfänglich ist für jegliche Form von rationaler Argumentation.
Ich wurde tatsächlich zweimal schon für Satan gehalten. Aber einmal davon war ich nicht richtig Satan, sondern der Belzebub.
Das finde ich witzig in puncto auf deinen Nachnamen.
Deswegen kam es auch. Also ich, das war ein Visitendienst und ich habe, also das bedeutet, dass man alle Zwangsmaßnahmen, also Isolierung und Fixierung, abgeht am Wochenende und die alle verlängert und überprüft, ob es dem Patienten soweit gut geht. Und
dann hatte ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das wirklich so sagen willst, weil es klingt so, als würdest du sie einfach verlängern.
Okay, nee, das ist eine gute
Frage. Ich würde überprüfen Einwand sagen oder ja so.
Es war im Rahmen vom Visitendienst, also das ist einfach eine Art von Wochenenddienst im Krankenhaus, wo man nochmal genau die Patienten überprüft. Und in dem Zusammenhang war da eben ein Patient, der mich angeguckt hat und meinte, wie heißen Sie nochmal? Und dann habe ich natürlich meinen Nachnamen gesagt, Belz. Und dann war ihm klar, dass ich der Belzebub bin. Und ab dem Moment wollte er nicht mehr mit mir sprechen. Ja, das, dann hat er sich, ich glaube, dann wurde ich auch heftig beleidigt, weil ich ja der Belzebub war. Ja, und dann bin ich gegangen.
Das kann ich nachvollziehen. Ich wäre auch gegangen.
Ja.
Ja, aber das ist ein gutes Beispiel für genau das, was dann eben passiert. Und Maxi hätte dem jungen Mann, ich weiß gar nicht, ob es ein junger Mann war, aber
war ein älterer Mann.
Er hätte dem Mann alle möglichen Gründe dafür nennen können und auch Nachweise und was auch immer. Es hätte nichts daran geändert. Und das ist das, was Psychosen tatsächlich für die Betroffenen häufig auch so angsteinflößend macht. Also es gibt natürlich Psychosen, beziehungsweise Halluzinationen und Wahninhalte, die für die Betroffenen gar nicht schrecklich sind, sondern wo sie vielleicht einfach irgendwie Freunde haben, die sie immer begleiten oder Stimmen hören, die sehr viele nette Dinge zu ihnen sagen. Soweit ich weiß, kommt das allerdings eher seltener vor, dass sehr viele nette Sachen gesagt werden und du nur Stimmen hörst.
Oft, ich glaube, meistens sind sie kommentierend, diese Stimmen.
Ja, also ich habe wenig irgendwie davon gelesen oder gehört, dass du so Stimmen im Kopf hast, die sagen, du bist so klasse, du bist so ein toller Mensch, ich liebe dich. Also, sondern dass es eher entweder kommentierend oder negativ ist, aber sehr selten positiv.
Mhm.
Und für die Betroffenen selber ist es natürlich, also stellt euch einfach das vor, was das für ein Albtraum sein muss, wenn ihr morgens aufwacht und ihr seht zum Beispiel, weiß ich nicht, euren Partner oder eure Partnerin und deren Gesicht sieht so richtig verzerrt aus und die haben rot leuchtende Augen oder sowas. Und das sind tatsächlich Dinge, die Betroffene während einer Psychose sehen. Und währenddessen schätzen sie die Situation natürlich so ein, dass sie sagen, das ist der Teufel, der will mich fressen. Und für sie ist es absolut logisch und absolut nachvollziehbar, weil die Fähigkeit, das Ganze logisch zu hinterfragen, absolut verloren geht. Und diese Menschen sind eben in ihrem eigenen, ganz persönlichen Albtraum gefangen. Und wenn man das von außen nicht erkennt, und das ist, ich habe das bei der Wochenbettpsychose schon gesagt, das finde ich das Gruseligste an der Psychose. Weil das ist Und es ist verrückt, dass wir gerade jetzt diesen Fall haben, weil es ist genau das, wovon ich gesprochen habe während des letzten Falls von Dina Schlosser.
Ja.
Als ich gesagt habe, ich habe solche Angst, in Anführungszeichen, also so, das ist meine Albtraumvorstellung, dass ich eine Psychose entwickle und mein Umfeld merkt es nicht. Mhm. Weil ich kann mir nicht selber helfen. Ich werde es nicht merken.
Ja.
Ich kann merken, wenn ich eine Depression kriege. Ich kann merken, wenn ich eine Angststörung bekomme. Ich kann merken, wenn eine merkwürdige Dinge irgendwie mit mir passieren, dass es mir vielleicht irgendwie einfach gar nicht mehr gut geht oder ich vor bestimmten Dingen einfach immer Angst habe oder sowas. Aber ich merke nicht, wenn ich eine Psychose kriege. Und das ist was, weswegen es mir persönlich auch so unfassbar wichtig ist, dass Leute anfangen, das zu erkennen, weil die Person sich selber nicht helfen kann.
Ja, beziehungsweise die Person kann sich dann nicht helfen, wenn sie noch gar nicht weiß, dass sie krank ist. Es gibt, wenn man in der Behandlung ist und wenn eine Psychose, eine Schizophrenie behandelt werden, dann gehört mit dazu, dass man Frühwarnsymptome erarbeitet. Und da wäre dann eben, dass diese Personen für sich erarbeiten anhand eben der ersten Phasen, die sie hatten, weil in diesen ersten Phasen können sie das tatsächlich nicht, dass sie dann eben für sich erarbeiten, okay, wenn es bei mir losgeht, dann höre ich auf zu schlafen, dann fühle ich mich, dann bin ich misstrauisch. Es gibt so diesen Point of No Return, bis wohin Menschen, die von sich wissen, dass sie krank sind und die da so eine gewisse, ein bisschen alarmiert sind und so ein bisschen wachsam sind, wo sie schon merken können, okay, ich rutsche gerade ab. Und es gibt so einen Handlungsspielraum, wo die dann noch was machen können, wo sie noch zum Arzt gehen können, sagen können, hey, ich habe das Gefühl, gerade stimmt was nicht. Irgendwie vielleicht andere Medikamente, mehr Medikamente, ja. Blutspiegel kontrollieren. Wenn sie diesen Point of No Return überschritten haben, dann ist es egal, wie gut man psychoedukativ was gemacht hat. Es ist egal, wie viele Frühwarnsymptome man kennt. Und es ist wurscht, wie viele Phasen man schon hatte. Dann ist es durch. Dann ist man der Meinung, man ist nicht krank. Man ist der Meinung, dass was man sieht, hört, riecht, schmeckt, ist die Wahrheit. Und jemanden dann zurückzukriegen, ist deutlich schwerer als eben in dieser Vorphase.
Deswegen gehört zu dem Thema Psychoedukation eben, dass man dieses Frühwarnsystem selber erkennt und dass man wie so eine Kontrollinstanz bei den Leuten im Kopf quasi aufbaut, die immer dann eine Flagge hochhält und sagt, entschuldige bitte, siehst du das? Ich sehe das. Hast du das mitgekriegt? Weil ich weiß nicht. Es kommt mir komisch vor.
Entschuldigung, das kommt mir gerade in den Kopf und es ist irgendwie eine cute Vorstellung. Kennst du diesen Typ auf TikTok, der immer mit so einer riesigen roten Fahne rumrennt und dann so springt und Hacken so aneinander schlägt?
Ja.
Und der macht es immer, der zeigt dann immer eigentlich Videos von Paaren, wo so Red Flags sind.
Ja.
Und dann rennt er da durch und sagt, Miss, Attention, Miss, No, Stop.
Ja, genau das. Und genauso stelle ich es mir vor.
Ja.
Diese Kontrollinstanz, die du dann aufbaust, wo dir jemand sagt, verzeih, ich will dich wirklich nicht stören. Aber fandst du das gerade nicht auch schräg? Findest du es nicht auch komisch, dass wir heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen haben und topfit sind? Und deswegen ist es so wichtig. Und aber genau deswegen finde ich es halt so wichtig, dass dein Umfeld es erkennt, weil es gibt immer ein erstes Mal. Und bei dem ersten Mal erkennst du es nicht selber. Zumindest glaube ich nicht, weil man ja nicht für möglich hält, dass einem das selber passiert, weil man ja immer glaubt, man selber kriegt das nicht, aber alle anderen vielleicht. Und deswegen glaube ich, ist es halt so wichtig, dass wir darüber sprechen, damit ihr und wir und alle Menschen, die uns noch zuhören werden und noch dazukommen, einfach aware sind, dass es diese Erkrankung gibt, dass die Leute nicht per se gefährlich sind, sondern dass sie es einfach nicht merken, dass sie es nicht richtig einschätzen können und dass man das aber gut behandeln kann und da einfach gut helfen kann. Denn Psychosen sind tatsächlich ganz gut behandelbar. Je früher sie erkannt werden, desto höher ist die Möglichkeit tatsächlich, medikamentös so einzustellen, dass die Psychose im besten Fall nicht mehr auftritt. Aber je häufiger das passiert, beziehungsweise je länger jemand unbehandelt eine Psychose hat, desto schwieriger ist es tatsächlich, das Ganze mit Medikamenten und Therapien in den Griff zu bekommen.
Ja. Solltet ihr jemanden in eurem Umfeld haben, der psychotisch irgendwann mal vielleicht wird oder irgendwann mal damit konfrontiert sein solltet, es gibt einen psychiatrischen Notdienst, den könnt ihr anrufen, die Nummer dazu suchen wir euch raus. Und da könnt ihr anrufen, wenn ihr eben der Meinung seid, okay, da ist gerade eine Person, die ist akut psychotisch, weiß nicht, was ich machen soll, vielleicht auch, ich habe Angst, oder wenn die Person fremd oder eigengefährdend ist, dann ist sowieso höchste Eisenbahn, dann sofort den Notdienst rufen.
Und raus aus der Situation.
Genau. Ganz wichtig ist es dann raus aus der Situation. Wenn es noch was ist, was sich, das muss man dazu sagen, wirklich die wenigsten Menschen, die eine Schizophrenie haben und auch viele, auch die psychotisch sind, sind nicht gefährlich. Viele haben, hören Stimmen oder sehen Dinge, die aber nicht dazu führen, dass sie irgendwie gefährlich für andere oder für sich selbst sind. Häufiger tatsächlich für sich selbst gefährlich als für andere gefährlich.
Ja.
Und natürlich passiert's, aber das ist nicht die Regel. Das möchten wir nochmal ganz deutlich sagen. Solltet ihr in einer Situation sein, wo eben jemand, den ihr kennt, eine Psychose hat und ihr fühlt euch dadurch nicht bedroht oder die Person ist nicht akut bedroht, dann hilft es, erstmal die Ruhe zu bewahren, vielleicht die Person zu fragen, okay, was ist gerade mit dir, was siehst du gerade, wie fühlst du dich gerade? Also diese Menschen, da ist immer eine Art von Leidensdruck da oder oft eine Art von Leidensdruck da. Irgendwas, und wenn es der Teufel ist, der ihnen Angst macht oder irgendwie der Gedanke, dass die CIA irgendwo sitzt, irgendwas ist immer da, was ihnen irgendwie Angst macht. Versucht da irgendwie, ihr könnt versuchen, da das zu verstehen, ihr könnt versuchen, über diese Dinge vielleicht mal zu sagen, komm, lass mal in die Klinik gehen, lass vielleicht mal gucken, weil diese Menschen werden nicht einfach mitgehen, wenn ihr sagt, lass mal zum Arzt gehen. Ich glaube, bei dir ist irgendwas. Aber seid da vorsichtig. Seid vorsichtig und wenn im Zweifelsfall ruft jemanden zu Hilfe. Und es gibt Hilfe.
Ja, also vielleicht auch, weil uns das wichtig ist, dass eben niemand denkt, die sind per se gefährlich, würde ich da gerne noch hinzufügen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich selber was antut, ist sehr, sehr, sehr viel höher.
Ja.
Als dass ihr euch was antut. Denn eine Schizophrenie beispielsweise hat eine ziemlich hohe Selbstmordrate, weil der Leidensdruck für die Betroffenen so enorm hoch ist. Was nachvollziehbar ist, wenn du regelmäßig in einen komplett realistischen Albtraum abdriftest. Und solltet ihr vielleicht Polizisten und Polizistinnen kennen, die Interesse daran haben, sich über psychische Erkrankungen zu informieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast empfehlt. Denn vielleicht können wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das Verständnis von psychisch Erkrankten in allen Berufs- und Bevölkerungsschichten wächst und ja auf der gleichen Ebene vielleicht auch dazu beitragen, dass es für Polizistinnen und Polizisten nicht so unfassbar erschreckend und oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was das gerade ist, als Reaktion ist, wenn sie auf jemanden treffen, der beispielsweise eine Psychose hat. Weil das ist ja für die Beamten und Beamtinnen dann auch ein extremer Schock.
Wenn ihr jetzt noch sagt, okay, aber wir wissen jetzt gar nicht, wie so eine Psychose entsteht, wir wissen gar nicht genau, wie es behandelt wird und wie oft Menschen das haben, dann, wie gesagt, dürft ihr gerne in unsere anderen Folgen mal reinhören. Da erklären wir das nochmal sehr, sehr viel genauer. Und damit würde ich sagen wir, seid lieb zueinander. Passt cool. Aufeinander auf.
Und
tschüss!
Das war Blackbox, der Psychline-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.